Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir begrüßen alle da draußen zu einer neuen Update-Folge. Und bei den Neuigkeiten machen wir diese Woche eine ganze Rolle rückwärts zu unserer allerersten Folge. Denn wir schauen uns an, warum Henry Cavill vielleicht doch nochmal das rote Cape um den Hals hängt und sich in die Lüfte begibt. Weiterhin dabei, wir schauen uns an, warum Godzilla wahrscheinlich mit dem nächsten Film eine Ehrenrunde drehen wird. Und ihr habt es selbst so heraufbeschworen, es gibt erste Bilder zu Avatar bzw. dessen Fortsetzung. Selbst schuld, wir sprechen drüber. Bei den Trailern verfolgen wir diese Woche Harrison Ford auf einer Abenteuerreise und einer wunderbaren, Fragezeichen, Hundefreundschaft. Wir werden sehen, bleibt auf jeden Fall dran. Und groß beworben mit einem möglichen Get Out-Nachfolger, ähnliche Vibes, wie auch immer, hier bei uns in der Trailer-Review zu Antebellum. Und ganz groß natürlich Black Widow, der erste Teaser-Trailer ist da. Wir können drüber reden, ein buntes Cast. Alex freut sich, er platzt gleich. Also lasst uns schnell zum Intro kommen und gleich darüber reden. Es bleibt und es wird spannend. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Woo, yeah, ich bin gut drauf. Wir müssen jetzt hier zügig durch das Programm kommen. Das ist mir alles scheißegal.
No pressure.
Du hast Black Widow erwähnt.
Ich habe Godzilla erwähnt.
Who cares?
Harrison Ford ist dabei.
Selbst Henry Cavill schiebe ich da quasi in den Hintergrund. Und das soll schon was heißen. Ist mir alles egal.
Hi.
Hi, Ronny, zu meiner Linken.
Danke für diese überaus übereifrige Anmoderation, Alex, zu meiner Rechten.
Next.
Lass doch erstmal anfangen.
Update 22, wir beginnen in aller Regel mit irgendwelchen Releases. Komm, jetzt mach halt hier.
Okay, wir fangen mit den Trailern heute an, glaube ich. Wir rollen das ganze Ding von hinten auf.
Nein, alles gut. Wir machen ja immer Dienst nach Vorschrift.
Standardprotokoll.
Ja, da bin ich deutsch genug für. Komm, lass uns ja den
Dienst nach Vorschrift, hallo. Wir haben ja ein klar strukturiertes System, um die Leute hier bei Laune zu halten. Und deshalb fangen wir an mit den Kino-Releases. Was kommt in die Kinos, was kommt auf die Streaming-Plattform, was könnt ihr euch anschauen? Yes. Auch für uns nochmal zur Selbstreflexion, was wir demnächst so abgrasen müssen.
Auch die Listen, an denen wir uns hier durch das Programm hangeln.
Und sorry dafür, wir haben in der letzten Update-Folge, glaube ich, gesagt, The Two Popes kommt in die Kinos, aber am 27. November war natürlich absolut falsch, warum auch immer wir auf den 27. gekommen sind. The Two Popes kommt heute in die Kinos, am 5. Dezember.
Das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber das ist ja auch zum Glück nicht mein Segment.
Wir haben es in den Trailern nämlich, haben wir es falsch gesagt. Ich hatte es nämlich gar nicht in den Releases drin.
Das ist so 50% mindestens
mein Segment. Ist ja auch egal, The Two Popes kommt in die Kinos mit
Fingerpointing.
mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce in den Hauptrollen. Wir haben drüber gesprochen, guckt die letzte Update-Folge nochmal an, sieht sehr interessant aus.
Definitiv.
Auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten dabei ein Beitrag aus Deutschland hier für den 5. Dezember heute. Our House, unter anderem mit Max von der Grüben, den man aus Fuck You, Goethe 1 bis 3000 kennt. Ein Film von Nele Vollmar, die hat zum Beispiel gemacht Maria, ihm schmeckt's nicht, 2009. Wer also
klingelt nicht.
Eine Komödie erwartet, vergesst es. Sieht eher so nach einem Drama aus. Eine WG zieht hier in den 80er Jahren zusammen und muss sich um einen Kollegen kümmern, der Selbstmordgedanken hegt. Ein Stoff aus Dramatik.
Ach, kennt jeder.
Dramedy, Comedy, wie auch immer. Da gerne mal in den Trailer schauen. Ansonsten, alles außergewöhnlich mit Vincent Cassel unter anderem in der Hauptrolle. Da auf jeden Fall mal auf die Watchlist mitnehmen, denn das ist der neue Film von Eric Toledano und Olivier Nakache. Die haben zusammen gemacht Ziemlich beste Freunde 2011.
Ja, ein kleiner Film aus Frankreich.
Kleiner Film aus Frankreich, international auch steil gegangen und in diversen Ländern neu verfilmt,
Cassel
neu
aufgesetzt. Cassel auch ewig nicht gesehen gefühlt. Mal in was Größerem. Der taucht immer mal so auf.
Ja, keine
der war mal,
mega Hauptrolle.
Der war mal ein Ding, quasi.
Ist er, glaube ich, immer noch.
Ja, aber
er altert halt auch, ja.
So weit würde ich es nicht
gehen. Vor allem jetzt in diesem Trailer. Aber da hat man ihn, glaube ich, einfach nicht geschminkt, einfach mal die grauen Härchen so stehen gelassen
einfach
und drei Tage
mal wart. Nicht geschminkt.
Dann sieht er schon ein bisschen abgerockt aus.
Das ist ja mal ein...
Sieht hochdramatisch nach Tränendrückerfilm aus. Bin ich mal gespannt. Hat vielleicht nicht ganz so die Leichtigkeit wie Ziemlich beste Freunde.
Aber
auch.
Frage ist doch.
Brauchen wir den zweiten Teil?
Nein, aber könnte es für Cassell The Performance of a Lifetime sein?
Es gab keine Tafeln, ich glaube nicht.
Das tut mir leid an Vincent. Gehst du wohl leer aus. Aber leider kein Foto für dich.
Wem das zu dick aufgetragen ist, der kann ab 6. Dezember bei Netflix vorbeischauen. Da gibt es ein Marriage Story mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Vor 2, 3, 4 Wochen im Kino gewesen und jetzt hier direkt auf Netflix gelandet.
Hast du Scarlett Johansson gesagt?
Johansson?
Hast du doch alles übersprungen, worum geht's?
Ach so.
Bleib ruhig, tief durchatmen.
Nein, es ist erstmal nur ein Film auf Netflix. Was heißt nur unter anderem von Bong Joon-Hun, wir haben es gesagt.
Richtig.
Als sein Lieblingsfilm tituliert. Und
wie gesagt, kriegt auch unglaublich gute Kritiken.
Ja.
Ja.
Vielleicht das nächste größere Ding für Netflix. Merkt euch vor, wenn ihr da das Abo habt. Nächste Woche, 12. Dezember, Jumanji 2.
Oh wow, es ist schon wieder soweit.
Auch da seid ihr selbst schuld. Ihr habt Kinokarten dafür gelöst anscheinend. Das war Grund genug, hier den zweiten Teil aufzulegen.
Mein Gott, der erste Teil hat so unanständig viel Geld eingespielt.
Unanständig. Dwayne The Rock Johnson, da scheint fast an dem Mann dran zu sein. Hier schon mal, ne, der Underdog-Tipp. Das könnte was werden.
Da ist doch aber gefühlt der ganze Rest, wenn du jetzt noch andere Filme hast. Ich weiß es nicht, aber wenn du noch andere Filme auf deiner Liste hast, die sind doch dann jetzt schon gefühlt zum Sterben rausgeschickt, oder?
Es sieht ja auch so generell ein bisschen dünner aus.
Es macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn du dann, ich meine, es kommt ja dann, nicht, ist ja nicht mehr lange hin, bis Star Wars anläuft. Da solltest du dich halt einfach geografisch möglichst weit von distanzieren.
So eine Jahreszeit oder Zeiteinheit, Star Wars.
Ja, ich meine, es ist so ein schwarzes Loch. Es macht einfach keinen Spaß, dann da, glaube ich, deinen
Film
an Start zu bringen.
Kommt Folgendes.
Aber hast du noch was?
Ja, es ist tatsächlich noch was dabei. Uff. Und zwar Motherless Brooklyn. Ein Film von und mit Edward Norton, der hier quasi einen Detektiv in den 50er Jahren spielt, der Tourette hat und sich da in den 50er Jahren durchkämpfen muss. Auch da Kritiken nicht
Bruce
schlecht.
Mit Bruce Willis in der Nebenrolle.
Ja,
für
in der Hauptnebenrolle. Keine Ahnung. Ja, er wird wahrscheinlich nicht allzu lange zu sehen sein. So viel können wir schon mal spoilern. Aber ja, auch hier die Kritiken, die Meinung, die es bis jetzt gibt, sprechen ihm erstmal einen guten Film aus. Und ist ja auch nicht sein Regiedebüt, muss man sagen.
Stimmt.
Glauben ist alles von 2000, also 19 Jahre Zeit gelassen, mal hier was Zweites aufs Parkett zu zaubern.
Schau mal. Ich mag den Norton Edward.
Den Norton Edward?
Mhm.
Wem das einfach immer noch einfach viel zu sehr Mainstream ist, der guckt mal bei Die Wache vorbei. Der neue Film von Quentin Dupieux.
Auf RTL?
Nein.
Okay.
Gab's da was? Gab's was, was Die Wache hieß?
Die Wache. Kennst du Die Wache
nicht? Was war denn das nochmal? Irgendwie klingelt's.
Mein Gott, ey. Das war so ein typisches 90er-Jahre-Ding. Das kam immer nach GZSZ, glaube ich. 20:15
Uhr. Ach, hier mit Busse.
Die Wache.
Nee, das war was anderes. Was war denn nochmal Die Wache? Wer hat da mitgespielt? Ist ja auch egal. Ich war gerade bei...
Wir schweifen vom Thema ab.
Bei Busse, wie hieß der denn? Der auch 7 Tage, 7 Köpfe gemacht hat.
Ja.
Ist ja auch egal. Da sind gerade, hier tun sie Abgründe auf in die 90er-Jahre hinein. Ganz schön.
Jürgen oder Jochen Busse?
Jochen Busse. Das
Jochen,
war's.
Ne?
Das war's. Haben wir genug Leute jetzt abgehängt? Die Wache, Quentin Dupieux, bekannt zum Beispiel von seinem Rubber-Film Wrong oder
schräg.
Allerlei anderen, noch schrägeren Filmen. Kommt hier mit dem Film in die Kinos, der auf jeden Fall komplett französisch produziert ist und auch eigentlich nicht groß weniger abgefahren aussieht. Surreal sich in Sphären verliert, aber dann doch einen gewissen Payoff haben soll.
Ja.
Ansonsten fleißiges Kärchen. Deer Skin, der internationale von seinem nächsten Film, steht ja schon in den Startlöchern mit Jean Dujardin. Kommt wahrscheinlich 2019, 2020 dann direkt nachgeschoben.
Kann man machen.
Kann man machen. Ich fahre fort. Wild Rose mit, ich habe es glaube ich in dem Trailer nicht genau erkennen können, wer mitspielt, außer den 3000 Tafeln, die ihren Namen präsentiert haben, Jesse Buckley. Ganz interessant, sie war unter anderem zu sehen in Tabu an der Seite von Tom Hardy, 2017 Amazon-Serie und dieses Jahr zu sehen in Tschernobyl.
Ja, ist sie.
Danke.
Du hast mit den Tafeln alles gesagt.
Mit den Tafeln ist alles gesagt. Nee, sieht wirklich sehr interessant aus. Ist eine englische Kleinganovin, die Country-Sängerin werden will. Aber dann noch ein bisschen struggelt mit, will ich das? Bin ich dafür abgewichst? Und ich habe ja noch zwei Kinder zu Hause, um die ich mich kümmern muss. Ja, sieht ein bisschen eine Mischung aus A Star Is Born und Happy Go Lucky irgendwie gefühlt. Also,
ja. Ambitioniert.
Ja, würde ich mir auf jeden Fall mal geben. Film von Tom Harper, der dieses Jahr noch am 20. Dezember mit The Aeronauts in die Kinos kommt. Weil das Ding schon ewig abgedreht, tingelte jetzt über diverse Festivals. Jetzt erst in den Kinos, 12. Dezember und eine Woche später quasi direkt dann am 20. The Aeronauts. Also mit zwei Filmen gleichzeitig im Kino.
Ja, selten, ne? Gefühlt.
Gefühlt, ja. Immer noch zu Mainstreaming, dann gehen wir doch mal komplett in die andere Richtung, drehen alles mal 100. 13. Dezember, wieder Netflix, Six Underground. Ein neuer Film von Michael Bay, unter anderem mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle.
Genau, und den Schreiberling von Deadpool. Wir hatten den Trailer
in der Analyse.
Ja. Da ist er nicht so richtig gut weggekommen. Ich habe trotzdem immer noch die Hoffnung, dass einfach aus der Summe an Talent irgendwie, selbst wenn sie quasi nur, wenn wir nur so das Nachglühen von diesen Leuten irgendwie auf die Leinwand gepresst kriegen, auf die heimischen, weil Netflix, ist immer noch irgendwas Solides wird. Ich bin nach Triple Frontier ein bisschen Schutz geheilt, weil ich da halt extrem hohe Erwartungen hatte, die halt
Wurdest du so enttäuscht?
Nicht wirklich, aber vielleicht waren sie tatsächlich auch einfach zu hoch. Hat einfach mich persönlich jetzt nicht so sehr abgeholt und ich habe hier immer noch die Hoffnung, dass das Final passiert. Ich bin tatsächlich so ein kleiner Sucker für das Audiovisuelle, was Michael Bay macht.
Ein Sucker.
Über den Plot seiner Filme und so weiter kann man sich streiten. Ryan Reynolds ist der lustigste Mann in Hollywood aktuell.
Hm.
Das ist ein Statement, ne?
Das ist eine Hypothese, ja, zitierbar. Würde ich sagen.
Und
die Filmtafel sehe ich schon vor.
Eigentlich mir. Insert.
Insert.
Und
Podcast.
Die Schreiberling von Deadpool, eigentlich auch so eine solide Sache. Dann, die wissen, wie sie mit dem Reynolds umgehen müssen, glaube ich. So, von daher bin ich einfach gespannt, ob das was wird. Der überlange Trailer war halt nicht so wirklich repräsentativ, hoffentlich.
Er war halt nichtssagend, das muss man leider sagen.
Ja. Und ich lass das auf mich zukommen, aber ich freue mich immer noch. Also der Trailer hat es für mich erstmal nicht kaputt gemacht, weil einfach für mich das alles zu unkonkret war.
Ja, genau.
Gott sei Dank gut für dich, weil wenn der Trailer mich schon vergrault hätte, das hätte mich echt enttäuscht. Ja, und das war's ja dann dieses Jahr.
Ne? 13. Dezember, das war's soweit. 18. Dezember Star Wars. Ansonsten können wir zu den Neuigkeiten
richtig
übergehen.
Schön. Ja.
Nein, wir können es natürlich noch ein bisschen ausexerzieren hier. Komm, 18. Dezember am Mittwoch. Quasi einen Tag vor unserer neuen Folge dann noch Star Wars Episode 9.
Genau, und dann an der Stelle die Frage, wo warst du, als Star Wars Episode 9 ins Kino kam? Hast du Karten gelöst?
Ja, habe ich tatsächlich schon gemacht.
So wie jeder andere Gefühl
aber
auch.
Aber nicht am 18., sondern ich lasse erstmal schön den ganzen Pöbel hier vorher das Kino
laufen.
Oh
mein Gott. Shots fired.
Achtung, der kam tief, ne? Füße hoch und so.
Am 18. hast du ja vielleicht das Glück, dass sogar die richtig großen Fans unterwegs sind.
Hier in voller Montage.
Ja.
Okay, so mit braunem Mantel und
genau.
Und ja.
Mit braunem Mantel, genau.
Braunem Mantel,
langen Bart. Mir ist mir nicht eingefallen, ja.
Könnte in Köln dann auch ein Obdachloser sein, aber ja, achte lieber auf das.
Was ist denn mit dir los heute?
Achte lieber auf das Lichtschwert.
So politisch unkorrekt, ja. Immer auf das Lichtschwert achten von den anderen
heute
Männern.
Heute urteile ich aus, ne? Heute muss ich mal sagen. Ich muss ja irgendwie schon die Leute auch rankriegen, ne? Egal welche Kommentare, welcher Art.
Ist ja für nichts zu schade.
Da muss einfach der Verkehr muss einfach auf unseren Kanal kommen.
Ja, jetzt pack mal deinen Verkehr wieder ein und dein Lichtschwert gleich mit.
Abschließend, ich freue mich, aber bei mir geht es erst am 23. Dezember ins Kino, um das nochmal abzuschließen. Da bin ich einfach hinten dran.
Ja. Da kommen wir wohl nicht zusammen.
Da muss ich für 5 Tage das Internet abschalten.
Das ist auch so ein Ding, oder? Da muss man sich auch einfach bewusst sein, ne? Also das könnte so ein Ding sein, wo das halt wirklich, also
ich fand es bei der 7 und 8 ist man gut durchgekommen, da war ich auch nicht am ersten Tag, aber was war gerade Achtung, schon mal mit dem Mandalorian gerade zum Beispiel haben.
Du meinst, wenn quasi
Scheuklappen
Disney selber die Spoiler zum Abschluss freigibt?
Ja.
Ja, ist schon
das ist schon
happig,
ein bisschen,
ne?
Heftig. Ja, und das ist jetzt der Abschluss einer 40-jährigen Familiensaga epischen Ausmaßes.
Wenn ihr übrigens nicht wisst, worüber wir reden, herzlichen Glückwunsch, gut für euch, dann belasst es doch einfach auch dabei.
Ja.
Für alle anderen. so gut, oder?
So gut. Setzt The Mandalorian bei euren Pop-Up-Blocker oder weg No-Scripts-Aktivitäten ganz oben auf die Liste. Und es wird wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr schwer. Es ist ein Minenfeld, dieses Neuland, dieses Internet. Also Achtung, ja.
So, jetzt habe ich genug netter Buddy gespielt. Komm, zack, zack.
Okay.
Next.
News?
Ah.
Neuigkeiten.
Wenn's sein muss.
Okay. Rolle rückwärts, habe ich gesagt, bei unserem Intro. In unserer allerersten Episode, ja, Review-Folge 1, wo wir quasi auch noch Neuigkeiten mit reingestreuselt haben, da haben wir
Anfänger.
Gesagt, Anfänger, ja. Henry Cavill schmeißt hin, ne? Es wird keinen Superman mit ihm mehr geben.
Henry Cavill schmeißt hin ist ja jetzt ein bisschen unglücklich formuliert von deiner Seite.
Ja,
er wurde fallen gelassen wie eine perfekt geformte, muskulöse Kartoffel. von Warner und DC.
Oh gut, das ist sehr schön. Auch da sehe ich die Filmtafeln im Trailer vor mir. Performance of his lifetime. Wie eine perfekt geformte Kartoffel. Vielleicht eher so mit dem Ding, aber.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das tatsächlich einfach irgendwie damit sich ins Gespräch bringen möchte. Oder wo das jetzt herkommt.
Wollen wir erstmal die Zuhörer und Zuschauer abholen. Henry Cavill hat gesagt, nee.
Das war's nicht.
Er ist mit Superman noch nicht am Ende. Das Cape hängt, aber noch nicht hier ne, am rostigen Nagel, sondern erstmal nur auf Halde im gut sortierten Kleiderschrank.
Soll er sich vorher impfen lassen?
Er wird wiederkommen, aber wie? Wann? Wo?
Ja, es gibt für nichts konkrete Pläne, gar nichts. Das Einzige, was aktuell immer wieder hochkocht, auch von den von dem Cast von Justice League, ist die Veröffentlichung vom Snyder Cut von Justice League, weil der ändert alles, der macht alles besser und alles gut, was DC so verbockt hat über.
Ja, kommt es jetzt oder nicht?
Nein, es kommt nicht.
Das ist doch wie Duke Nukem.
Ja, das
kommt es.
Ich dachte immer tatsächlich durch den Push, dass es so eine Sache ist, die irgendwie in der Schublade liegt und einfach nicht released wird. Tatsächlich ist es aber so, dass es noch viel, viel komplizierter ist, weil ganz viele Szenen nicht mal wirklich sauber durch die Postproduktion gelaufen sind. Das heißt, da ist ganz viel Temp-FX noch drinne. Das heißt, die müssen erstmal noch quasi in einen größeren siebenstelligen Betrag reinbuttern, um überhaupt die Special Effects fertig zu machen, um diesen Snyder Cut überhaupt releasebar zu machen. Und das ist das Einzige, was wir wissen, wie es mit dieser Schweinerei von DC da weitergeht. Ja.
Also komplett offen. Standalone-Film,
also nochmal
Justice League-Versuch.
Hat der Bub ja erstmal zu tun mit noch mindestens einer zweiten Staffel Witcher.
Sieben Staffeln, wenn es gut läuft.
Keine Ahnung. Ich meine, er wird halt tatsächlich auch nicht jünger. Das muss man halt auch immer wieder einfach betrachten. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ein Problem sein würde für eine Folge. Man of Steel oder so. Ich persönlich würde mich freuen. Man of Steel gehörte mit für mich noch zu dem besseren Ende vom DC Cinematic Universe, was auch immer das bedeutet. Ja, ist jetzt nicht pauschal als Ritterschlag zu verstehen. Und dann will ich mich jetzt nicht weiter hier in Teufelsküche bringen. Okay. Ich mag den Cavill. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Superman. Es ist schade, wie sie das Universum halt verbockt haben für die Leute, die wirklich cool gecastet wurden. Und Man of Steel kam offensichtlich kommerziell nicht genug erfolgreich an, damit sie sagen, okay, von mir aus verfolgen wir vielleicht den Justice League-Ansatz nicht mehr, aber die Standalone-Sachen, so wie zum Beispiel Wonder Woman.
Ja. Man hört ja nur so Gerüchte, eigentlich wollen sie so ein bisschen auch weg von diesem düsteren Zack-Snyder-Ansatz. Vielleicht wird es ein bisschen mehr dann auch der Held der Herzen wieder in einer anderen, anders geformten Interpretation.
Jetzt fängst du aber an, hier an der Phrasenkiste zu krümeln.
Möglich.
Hält der Herzen, ja, das
klingt auch ganz besser gut. Als eine Kartoffel, oder? Der Vergleich.
Hast du schon mal so eine richtig, richtig gute Kartoffel gesehen?
Du meinst, wäre eine perfekte, muskulöse, gut geformte Kartoffel.
Korrekt.
Ja, habe ich in der Tat nicht. Aber was soll's, ich bin trotzdem gespannt, wie Henry Cavill in welcher Form auch immer, als welches Gemüse er zurückkommt, mit Schnurrbart oder ohne. Wir sind gespannt und gehen über zu den nächsten Neuigkeiten. In Form von News zu Aardman. Aardman Studio, ja, bestimmt jeder schon mal gehört.
Alex hat gerade mit dem Kopf geschüttelt.
stehen zum Beispiel hinter den ganzen Kurzfilmen von Wallace und Gromit. Auch da nochmal den Langfilm mit dem Riesenkaninchen oder dem Werwolf-Werkaninchen, wie auch immer. Chicken Run, Hen Rennen gab es auch noch. Und zuletzt jetzt mit The Early Man. Letztes Jahr im Kino, wo ich so dachte, ganz nett, witziger Humor, Aardman, den Stil sieht man auf jeden Fall, aber es ist natürlich, war ein bisschen eigen und
war noch nie, wird niemals mein Ding sein.
Aardman an sich? Wallace und Gromit?
Nope.
Technohose?
Nope.
Dios mio.
Ja.
Jung, was da los?
Nee, ist nicht mein Ding. Also ist visuell einfach eine Sache, wo ich keinen Zugang finde.
Ah, krass.
Ich hab's probiert.
Okay.
Das Experiment gescheitert. Was willst du hinschmeißen?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Also,
ich erkenne dich gar nicht mehr wieder, Junge.
Ich dachte, wir wären Freunde.
Ja, ja. Diese Einigkeiten, die wir in den Reviews haben, ne, hier in den Updates, da fliegen die Fetzen, verstehst du?
Dios mio.
So.
Ich komme zu den eigentlichen Neuigkeiten.
Next.
Aardman bringt den nächsten Kurzfilm, den sie produzieren, auf Netflix raus.
Mm.
Wird auch so ein 30-minütiger Film, wie man das von den ersten Wallace und Gromit-Filmen kennt. Und handelt von einem kleinen Vogel, der von Mäusen aufgezogen wird. Klingt erstmal sehr witzig.
Wir hatten so ein Artwork. Das sah tatsächlich ganz, ganz süß aus, ne? Mm. Schon mal.
Mm, ja. Und es soll sehr musical-lastig werden.
Mm.
Der kleine Vogel, der trällert und immer wieder singend durch die Welt zieht. Anscheinend.
Also ein Ansatz, den sie noch nicht so bisher drin hatten. Ne?
Nee, den bis jetzt
Content.
Noch nicht. Es ging, war meistens immer halt starkes Storytelling, ganz einfach. Und ich bin gespannt. 30 Minuten soll Robin heißen und irgendwann dann auf Netflix erscheinen. Vielleicht noch zur Weihnachtszeit, wobei das relativ knapp wird. Aber hey, Release-Politik von Netflix. Hier der Trailer, morgen das Release. Weiß man ja immer nicht so genau. Deshalb haltet euch das mal im Hinterkopf noch parat. Was könnte ein bisschen Verzögerung hier mit sich bringen? Schon
Gott.
Angedeutet, ich fange aber noch nicht mit der Riesenechse an, die ich im Intro erwähnt habe, sondern erstmal nur mit einer kleinen, was heißt kleineren Produktion, auf jeden Fall von einer Produktion von Apple Plus namens The Banker. Wir haben uns hier den Trailer angeschaut, den Update, lass mich lügen, Nummer 20, findet es gerne heraus und korrigiert uns in den Kommentaren, bevor ihr natürlich, ihr wisst, was ich meine. wir werden es auf jeden Fall hier in der Sendung The Banker, ein Film mit Anthony Mackie und Samuel L. Jackson. Sollte jetzt am 6. Dezember schon mal in die Kinos kommen und später dann auf Apple Plus erscheinen. Jetzt gibt es aber Vorwürfe gegen den Sohn, der quasi abgebildet wird.
Nein, der Sohn ist nicht mit im Film.
Genau.
Ist das ganz wichtig an der Stelle.
Okay, ich fange anders an. Anthony Mackie spielt in dem Film Bernard Garrett Senior.
Richtig.
Ja, die sich da so ein System ausgetüftet haben, wie
Story basiert auf wahren Begebenheiten,
genau,
also die gibt's halt wirklich, ne?
Afroamerikaner Anleihen oder Kredite für andere Afroamerikaner stellen können, damit sie sich irgendwo Grundstücke kaufen können. Und der Sohn dessen Figur wird
also,
jetzt beschuldigt.
Garrett Jr.
wird jetzt beschuldigt, seine Halbschwestern sexuell belästigt zu haben.
Genau. Ich meine, er tritt als Co-Produzent in dem Film auf.
Das ist das Problem, nämlich er ist verbandelt als Co-Produzent.
Genau. So, also er taucht nicht aktiv im Film auf. Das heißt, er formt auch keine Meinung über sich selbst zum Beispiel. Ne? Also es wird nicht irgendwie, er wird nicht glorifiziert zum Beispiel oder sonst irgendwas. Aber es reicht, dass er als Co-Produzent drin ist, damit was passiert jetzt?
Damit man den Film erstmal auf unbestimmte Zeit auf Eis legt, was das Release angeht.
Und verstehen wir das?
Ja und nein. Natürlich muss man erstmal das entwirren und sagen, da liegt jetzt so ein Schatten über dem Film, ähnlich wie es bei Weinstein war. Da war es noch größeres Ausmaß natürlich. Aber er taucht ja auch nicht in dem Film auf. Aber jetzt hat man hier jemanden, der irgendwie mit diesem Film verbandelt ist. Der ein schlechtes Licht darauf wirft.
Die Übergriffe sollen in den 70er Jahren stattgefunden haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das
gelesen
zum
zu
Ersten,
haben.
Also auch komisch, dass es natürlich jetzt zum Filmrelease auch an sich kommt, wobei man schon Gerüchte zufolge gesagt hat, man hat so ein paar Sachen schon im November, Oktober dann versucht rauszukriegen aus dem
das,
Film. Man hat ihn nicht mehr namentlich genannt zum Beispiel.
Genau, das heißt, Apple wusste den ganzen Kram schon, hat es versucht offensichtlich auf kleiner Flamme irgendwie abzukochen. Ich meine, ne, weil das in den 70er Jahren passiert, das ändert ja jetzt nichts an den Tatsachen und dass jetzt im Rahmen der MeToo-Bewegung halt das passiert, ist ja auch alles total gut. Es ist halt jetzt immer nur die Frage, ich meine, das sind Anschuldigungen, da muss man jetzt gucken, was daraus wird, aber damit steht jetzt pauschal erstmal das dann unter Generalverdacht und alles andere, was dann da dranhängt, wird stillgelegt halt irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so ein Trend ist, aber das sollte man durchaus auch kritisch beäugen halt. Weil, wie gesagt, er ist halt Co-Produzent, wo man halt auch gucken muss, wie groß der Einfluss ist. Und ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gibt, wie man da elegant rauskommt. Du hast gesagt, das hängt jetzt da wie ein Schleier drüber. Ich glaube, den kriegst du auch nicht weg, selbst wenn du ihn irgendwie nicht mehr erwähnst, rausnimmst, er irgendwie auch dann da keine keine Ahnung, Anteile mehr bekommt oder Apple sie irgendwie da rauskauft oder die Verträge auflöst, ist völlig egal, glaube ich. Das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen.
Ja.
Und das ist insbesondere für Apple ganz spannend, weil die sich ja, glaube ich, relativ viel erhofft haben von diesem Film-Release und es halt auch wichtig war, dass er dieses Jahr noch ins Kino kommt, um sich zu qualifizieren für die Awards-Season im nächsten
Oscars.
Jahr. Wir haben uns drüber unterhalten, was wir glauben, was der Film für Oscar-Chancen hat oder nicht, schon in unserem Update, als wir den Trailer besprochen haben. Von daher würde ich jetzt einfach mal so ganz rotzfrech überspitzt sagen, ist nicht so schlimm, wie ihr glaubt, Apple, glaube ich. Schon okay. Kriegt das mal raus. Und dann
wir teilen heute aber auch
Entscheidet euch halt einfach irgendwie, was ihr mit dem Film machen wollt oder nicht.
Arschloch-Modus aktiviert.
Ja. Ist eine scheiß Situation für alle Beteiligten.
Ja,
einfach.
Ist komisch. Auf der einen Seite kann man es vielleicht nachvollziehen, dass man gerade, wenn so jemand, der damit verbandelt ist, groß rauskommt mit irgendeinem Projekt, dass man da nochmal full in geht, um zu sagen,
ja,
jetzt ist die Chance, jetzt können wir das an die große Glocke hängen, um hier jetzt endlich Gerechtigkeit zu kriegen. Whatever, wir wissen es nicht. Wir bleiben mal am Ball, wann der Film denn jetzt letzten Endes dann doch in die Kinos kommt, ob er dieses Jahr noch kommt oder auch nicht und wie die ganze Sache vielleicht ausgeht.
Auf jeden Fall nachvollziehbare Geschichte von Apple.
Ja. Nächster Kandidat, der sich vielleicht hier ein bisschen verschätzt hat. Wir wissen nicht, ob es auch hier sexuelle Vorwürfe gibt. Godzilla. Godzilla vs. Kong ist hier der nächste Film, der geplant ist.
Das war ein bisschen geschmacklos jetzt schon, muss man schon sagen. Ne?
Im Monsterverse von, lass mich lügen, von wem genau? Von welcher Produktionsfirma? Was Warner?
Bitte? Ach so.
Ja.
Das wolltest du wissen. Ja. Sprich doch erstmal weiter.
Gut. Godzilla vs. Kong, der nächste Film, der nach Godzilla, Kong und Godzilla
King of Monsters.
King of the Monsters hier quasi nochmal ein paar Fäden zusammenführen soll. Hat man jetzt gesagt, hier März hat man ja auch schon attestiert, ist ja relativ Knack und Back hinter dem zweiten Godzilla-Teil. März 2020 hat man jetzt gesagt, nee, machen wir nicht, schaffen wir nicht, wollen wir nicht. Ja. Wir verlegen das Ding auf November 2020.
Wir wissen auch gar nichts von dem Film.
Nee, das kommt
ja
schon mal dazu.
Haben die den Kram gedreht? Was ist denn das Cast? Seid ihr schon in Postproduktion? Weil wenn er im März kommen soll, dann wäre schön mal einen Trailer zu sehen. War irgendwie klar, dass das irgendwie nicht so richtig hinhaut. November erscheint mir wesentlich realistischer. Mhm. Finde ich, ist zeitlich auch okay. Und nach dem kommerziellen, ich will es nicht Flop nennen, aber nicht dem
Was?
Erfolg von Godzilla und vor allem von Kong, sollten sie, glaube ich, nochmal auf Nummer sicher gehen, dass die Nummer sitzt und gut ankommt. Das würde mich nämlich sehr freuen, weil ich genieße es sehr. Das ist meine nerdige Anime-Kaiju-Action auf die große Mainstream-Hollywood-Leinwand schafft. Und würde davon gerne noch viel, viel mehr sehen. Und ich war tatsächlich unheimlich überrascht auch, dass Godzilla 1 und dann vor allem Kong, großartiger Film übrigens, so viel Geld eingespielt hat, verhältnismäßig. Und Godzilla 2.
Da kann ich dir jetzt zustimmen, ja.
Und Godzilla 2 ging dann da leider ein bisschen bergab und damit steht und fällt natürlich so ein Franchise, ne? Das heißt, sobald das quasi sich nicht mehr rentiert, machen sie das natürlich nicht weiter. Von daher, ja, macht den Schritt ruhig zurück. Ne? Und sorgt dafür, dass er halt da also an die Base anspricht.
Also der Cast so wie mich. Steht ja auch schon grob fest. Ne? Also Millie Bobby Brown wird auf jeden Fall zurückkehren. Stellan Skarsgård wird ja dann neu mit auftauchen und so ein bisschen der restliche Cast, den man in den anderen Filmen schon gesehen hat, wird noch ein bisschen wieder aufgewärmt. Und nochmal ganz kurz die nackten Zahlen. Also wir hatten Godzilla 2014, Kong 2017 und Godzilla 2 dieses Jahr sogar. Und da ist man eingestiegen mit Budgets. Erst mit 160, dann mit 185 und dann erstmal wieder nur mit 170, weil die Einspielergebnisse weltweit waren nicht so prall. Godzilla, der erste, hat 520 eingespielt, was nicht schlecht ist, kann man sagen. Dann Kong kam mit 566 um die Ecke und der zweite Godzilla-Teil jetzt dieses Jahr nur mit 380 bis jetzt.
Genau, also der ist schon mal ein deutlich, Dämpfer, ja. Deutlich, glaube ich, auch hinter den Erwartungen geblieben. Ich gehe davon aus, dass sie sich da auch so die halbe Milliarde ausgemalt haben. Mhm. Absurde Summen halt, aber genau.
Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber Godzilla 2 ist, glaube ich, auch was für unsere Best of 2019-Folge, wo ich nochmal gut eine Meinung zu abgehen kann.
Eieiei, meine Güte. So schlimm gewesen.
Aber so viel dazu, zu den nackten Zahlen. Uff. Es gibt vielleicht eine Tendenz, warum das Ding jetzt nochmal nach hinten geschoben wird, um das vielleicht auch von der Planung Pre-Production vielleicht einfach noch ein bisschen runterzukriegen schon.
Die Kaiju-Action in Godzilla 2, die ist relativ gut gemacht. Aber wenn er...
Du musst jetzt einen, hier für niemanden guten, in die Bresche springen.
Oh nein, wenn überhaupt, dann springe ich ja eh nur für Kong in die Bresche.
Ja, da habe ich schon was rausgehört.
Film des Jahres 2017.
Damn. Okay, vielleicht sollten wir auch da vielleicht noch eine Best-of-Folge machen.
Hat er gesagt.
Vielleicht
hat er gesagt.
Ja, bei unserem 10-Jahres-Special vielleicht demnächst.
Demnächst.
Wir kommen zum nächsten Thema. Vielleicht seid ihr auch drüber gestolpert auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken oder neuen Duftkerzen für zu Hause. Star Wars Episode 9, das Drehbuch ist auf eBay gelandet.
Stimmt, ja.
Was ist denn da los?
Ja, das stimmt. Das habe ich beim Scrollen hab ich gesehen, ja.
Ja.
Nee, ich habe ja keinen.
In die Beobachtliste gesetzt.
Ich habe kein Disney-Geld.
Witzigerweise, was ist da passiert?
Witzig.
Lucasfilm hat es relativ schnell mitbekommen. J.J. Abrams hat sich geäußert. Ja, gab's eine Panne. Irgendjemand hat es irgendwie unter seinem Bett liegen lassen. Und dann genau, hat es vielleicht die Cleaning Lady. Ne, she dusts.
Scott Pilgrim Reference für alle, die es
gefunden,
nicht gerallt haben.
Oder wer auch immer. Und dann genau, auf eBay gestaltet.
Richtig.
Für, das noch ganz kurz, ja, lächerliche 60 Pfund.
Genau, und dann hat
diese Person hatte keine Ahnung.
Disney selber versucht es irgendwie, sich wieder zurückzukaufen, ja, den Spaß. Und dann hat jetzt natürlich die Marketingmaschinerie von Disney bereits begonnen und JJ und das Hauptcast sind schon quasi in den Late-Night-Shows der Welt unterwegs, um ordentlich Promo zu machen. Und nachdem JJ gesagt hat, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber jemand hat das Drehbuch verschlammt, wurde das Cast natürlich gelöchert und ein gewisser jemand hat dann tatsächlich gestanden, ja, ich war's halt.
Nennen wir ihn Jay Boyega. Nein, zu offensichtlich John B.
Das war eine Simpsons-Reference für alle, die das abgehängt hat.
Vielen Dank dafür.
Ja, das ist schon ein harter Fuck-up tatsächlich. Ja. Gerade weil mittlerweile ja alle wissen, so diese ganzen Marvel-Filmskripte, Star Wars-Skripte, bei Marvel ja ganz extrem mit, ich kenne nur die Szenen, ich weiß nicht, mit wem ich zusammen spiele, ich kenne nur meine Texte, so nach dem Motto. Ja. Wenn du da wirklich so ein halbwegs kohärentes Skript hast, ja.
Ja, vor allem ist es ja das Skript, wie wir anfangs bei dem Release erwähnt haben.
Froh sein, dass er keine Erschießungsklausel drin
hat. Ein Skript zu einem Film, der eine 40-jährige Saga abschließt, ja. Und ich glaube, das ist ja extra so Papier, das kannst du nicht kopieren. Und ich glaube, du kriegst das Skript ja auch nur persönlich und du musst irgendwie deinen Ausweis dafür in Pfand geben und deinen Hundewelpen. Und
sollte so biometrisches Papier sein, auf dem der Text nur erscheint, wenn du das mit deinen Fingerabdrücken
machst. Ja, genau. Und Sprachprobe und so einem Scheiß.
Patentieren lassen gerne dann über mich, weil das war jetzt hier das erste Mal gehört.
Ja, definitiv. Es ist für immer jetzt festgehalten in Audio- und Videoform. In den Late Nights hat er dann irgendwann in der Sendung gesagt, ja, ich war's, goddammit. Hier nochmal Link dazu, dem Twitter-Post, der dazu abging. Ja, hat das natürlich relativ charmant abgewickelt. Lucasfilm hat's noch quasi im Zaum halten können, hat das Skript zurückbekommen und alles ist soweit erstmal gut.
Wo wir wieder einzahlen mit Spoiler ist schwieriges Thema bei Star Wars Episode 9.
Vielleicht auch nicht. Schwierige Themen. Ihr habt es so gewollt. Wie sagt man so schön? The shit hit the fan.
Shit just got real.
Oder sowas, geht natürlich auch. Avatar, selber schuld 2009. Ihr seid dreimal ins Kino gegangen. Jetzt irgendwann, 1500 Jahre später, kommt der zweite Teil in die Kinos, Dezember 2021 und es ist soweit, die ersten On-Set-Bilder sind veröffentlicht.
Ich glaube das ja auch erst, wenn ich sehe, ja.
Auch hier ein Link zu Twitter in unserer Podcast- bzw. Videobeschreibung. Ja, was gibt's zu sehen? Eigentlich nicht viel. Man sieht ein Setbild von einer Art Schiff, vielleicht auch Flugzeug, was nochmal kleinere Boote, Schiffe in sich aufnehmen kann, tragen kann, wie auch immer. Ein paar Leute, die drumherum wuseln, Atemmasken tragen. Also es spielt wahrscheinlich mit Menschen, die nicht in der pandorischen Atmosphäre atmen können. Was auch immer. Und James Cameron schreibt, hey, that's a wrap. Das ist der letzte Drehtag für dieses Jahr 2019. Cool. Nächste Referenz.
Letzter Drehtag für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, ja, genau.
Cameron, ey, mein Gott.
Es werden noch viele weitere Folgen.
Ja, kleines Wow für das Bild.
Ja, es ist halt, es wird uns jetzt die nächsten 10 Jahre verfolgen, die Avatar Prequels, Sequels. Nee, es sind Sequels, davon kann man ausgehen.
Ihr seid sich gerade das Disney-Squad am Haus ab.
Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Ja, auch Stephen Lang, alle wieder dabei.
Was? Wie kann das denn sein?
Bam, bam.
Prequel? Oh mein Gott.
And again, Mindfuck hoch 10. 17. Dezember 2021 ist das Ding für uns im Terminkalender schon mal vorgemerkt. Plus dritter, plus vierter, plus fünfter Teil, die irgendwann dann noch nachtröpfeln werden zwischen den diversen Star Wars Teilen, die sich Disney da nicht gegen das Mikrofon in den Kopf schlagen. Kusch aus. Das kann der Toningenieur nicht leiden. Die in den nächsten, 10, 15 Jahren uns hier mit Filmen zur Weihnachtszeit beliefern werden. Ah, so viel dazu. Kommen wir zu den Bewegtbild-Animationssachen, damit ihr auch hier wieder ein bisschen was, auch fürs Auge bekommt. Alle Links, die demnächst kommen, alle Filme, die wir demnächst jetzt hier in den nächsten Minuten erwähnen, Links dazu auch in der Video- und oder Podcast-Beschreibung. Und wir fangen an mit ein paar Serien. Unter anderem dabei Hunters. Mal wieder eine Amazon-Produktion, die wir hier erwähnen. Ich glaube, so die letzte war Carnival Row, irgendwie sowas in dem Dreh. Soll 2020 kommen. Wer spielt mit? Al Pacino, mal seit langem, seit Ewigkeiten mal wieder in einer Serie zu sehen und unter anderem Logan Lerman. Und was machen sie? Sie jagen und erstechen Nazis im kleinen und oder auch großen Stil. Nazis, ein Thema, was immer geht.
Gerade bei Amazon irgendwie gefühlt.
Gerade bei Amazon, Man in the High Castle, vierte Staffel auch, die letzte, die jetzt angelaufen ist oder läuft.
Ja, weiß
was
ich
halten
nicht.
Sie davon?
Also der, ich meine, du siehst im Trailer nichts weiter, es ist gefühlt anderthalb Minuten Monolog von Al Pacino. In langsamen Schnitten und dann 10 Sekunden noch so ein kurzer Zusammenschnitt von was dann tatsächlich
Messerstechereien.
Die Handlung des Films vielleicht ist und dann siehst du halt Cool in the Gang am Ende noch, die irgendwie dann da zu diesem dreckigen Dutzend gehören oder die letzte Einstellung hatte so ein paar Inglourious Basterds-Vibes gefühlt.
Ja, stimmt.
Den ganzen Rest, mir ist durch diesen eher ernsten Monolog bin ich mir nicht ganz sicher, wo die Serie hin will, weil am Ende wurde es dann relativ pulpy. So ein bisschen, wir nehmen uns nicht so ganz ernst und es wird mehr so ein bisschen stilisiert und deswegen diese Inglourious Basterds-Referenz
ein bisschen. Ja, ich glaube auch so, Tarantino-esque.
Aber am Anfang war es dann halt irgendwie so, wo ich dachte, ist es jetzt hier so ein basierend auf einer wahren Geschichte oder so ein Kram. Da konnte ich mit dem Tonal wieder nichts anfangen. Also Amazon hat für mich immer noch nicht so richtig raus, wie man so einen guten Trailer macht, der mir so eine Serie schmackhaft macht.
Der einen hookt.
Al Pacino in der Serie, krass, okay, cool. Den ganzen Rest, ich würde glaube ich noch mal gerne dann einen richtigen Trailer sehen vielleicht.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ja, könnte kurzweilig sein.
Könnte funktionieren,
könnte aber auch richtig, richtig doll in diese Kitsch-Ecke abdriften. Das ist halt so trashig wird, ohne trashig sein zu wollen. Es gibt ja auch sowas wie irgendwie Ash vs. The Evil Dead, dass das quasi zelebriert und halt genau weiß, was es ist. Und ich würde mir wünschen, dass es halt hier auch so ist. Aber ich weiß es halt nicht genau, weil der Trailer mich so, ich bin verwirrt von der ambivalenten Auslegung des Trailers.
Was es, glaube ich, nicht besser macht, ist unser nächster Stichpunkt, den wir hier auf der Liste haben, und zwar Avenue 5.
HBO in dem Fall.
Diesmal von HBO, nicht von Amazon.
Wo wir ja immer loben, ne?
Ja,
dass sie einen aufwendigen Evaluierungsprozess haben.
Du baust dir ja gerade schon eine Vorlage, glaube ich.
Was?
Avenue 5, unter anderem in der Hauptrolle Hugh Laurie, bekannt von Dr. House, legt hier wieder seinen amerikanischen Akzent auf und es spielt quasi in Space. Es geht quasi um eine Art Weltraumkreuzfahrtschiff, was plötzlich havariert. Und dann ist erstmal die ganze Entourage natürlich in Panik und der abgewichste Kapitän, der keinen Bock auf die ganzen hysterischen Menschen hat, muss da jetzt irgendwie mit dieser Situation klarkommen.
Ja, ist ganz klar so auf so einen raunchy Humor ausgelegt, also deutlich an Erwachsene gerichtet, relativ viel Profanität drin. Und auch da kam für mich der Trailer noch nicht so richtig zusammen, zumal ich nicht weiß, ob wir jetzt unbedingt einen Platz dafür da am Serienhorizont haben. Wir haben den Star Trek Reboot, der so okay ankommt. Wir haben nächstes Jahr Picard. Wir haben die Serie von Family Guy-Macher, The Orville, die ich ziemlich gut fand, muss ich zugeben. Die geht aber auch thematisch in eine ganz andere Richtung.
Naja, klar.
keine Ahnung, so richtig ist der Funke nicht so bei mir noch nicht übergesprungen. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht auch, weil HBO, vielleicht sind meine Erwartungen auch zu hoch. Deswegen habe ich diese Vorlage auch gebaut.
Auch da muss ich sagen, ist so eine Art Teaser-Trailer, der nicht so richtig zündet, finde ich. Auch das Production-Value kann ich nicht so richtig abschätzen, wie groß das jetzt ist.
Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich dachte,
ist das überhaupt wichtig? Also in welchem Kontext, in welcher Größe wird das überhaupt erzählt?
Ist denn HBO schon das Drachengeld ausgegangen?
Ich weiß es
nicht. Ist doch die Frage, die sich alle...
Mussten wahrscheinlich, ist das Ende des Jahres, ne? Alles muss raus irgendwie.
Also oder nicht vielleicht, ich würde da auch erstmal sagen... Abwarten. Reden wir nicht weiter drüber, warten wir genau wie bei Hunters auf einen richtigen Trailer und dann schauen wir mal.
Schauen wir nochmal rein. Ihr habt es auf jeden Fall hier zuerst gehört. Davon gehe ich doch aus. Guckt euch den Teaser-Trailer gerne mal an. So, es wird größer, bunter, wir können alles besser einschätzen, glaube ich, und wir holen uns, das muss man einfach mal wieder tun, Harrison Ford in die Sendung. Wenn er schon nicht in Star Wars Episode 9 mitspielen darf.
Macht er nicht?
Oder auch doch, oder nicht? Dann bringen wir ihn hier doch in unserer bunten Trailer-Review. Und zwar mit The Call of the Wild, zu Deutsch Ruf der Wildnis. Also eine 9999999 Verfilmung von dem Roman von Jack London, den er da 1903 rausgeworfen hat. Ich glaube, der letzte Film 2009, irgendwie sowas, mit Christopher Lloyd. Es gibt auf jeden Fall etliche Verfilmungen schon.
Klingt richtig.
Klingt richtig, könnte sein. Wer recherchiert hier schon in so einem Podcast?
Würde ich dir glauben.
Und jetzt probiert Harrison Ford, der hier eine Freundschaft mit einem tapferen Hund eingeht, durch die Wildnis, durch die kanadische Wildnis zieht und hier richtig, glaube ich, die Tränendrüsen malträtieren wird. Fragezeichen.
Ich mag ja den Harrison Ford, ne? Aber da ist halt irgendwie gefühlt ein verrückter alter Mann geworden. Und wenn du ihn so in seinen Late-Night-Auftritten vielleicht gesehen hast, zieht sich so ein bisschen durch. Ich glaube, hier muss er nicht viel spielen. Fängt ja an mit, ja, ich hatte keinen Bock mehr auf die Menschen und bin in die Wildnis ausgewandert. Ist das jetzt irgendwie autobiografisch? Oder wie hast du dich da einbringen können in die Rolle? Und dann hat mich abgeschreckt, dass der Hund scheinbar zu 100% computeranimiert ist.
Ja, das kann sein. Das ist mir auch ein bisschen sehr stark aufgefallen.
Und auch dann jede Menge weitere sehr, sehr spektakuläre Szenen drin sind, die auch zu 100% computeranimiert sind. Mhm. Und wo vielleicht so eine Million extra den entscheidenden Vorteil gebracht hätte, dass uns einen nicht ganz so doll auffällt.
Warum ist denn das so?
Hast du mitbekommen, dass...
Ja, da bricht mich gern.
Bekannt gegeben wurde, wie viel das Sonic Redesign gekostet hat?
Oh, nee, sag mal.
3 Millionen.
Das ist doch ein Schnapper.
Das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe.
Dios mio.
Ich meine, es waren 3 Millionen. Das wurde eben deshalb diskutiert, wo ich dachte, das ist ja ein No-Brainer, das zu machen, Kinder.
Krass. Nicht schlecht.
Egal.
Wir kommen vom Thema ab. Ruf der Wildnis.
Was ich sagen wollte, ist schlechte Special Effects.
Ja, der Hund, die Panoramen, die Effekte, das Compositing, das sieht alles sehr bunt überdreht aus. Ja. Kann vielleicht daran liegen, dass der Regisseur Chris Sanders heißt. Der ist bekannt als Co-Regisseur von How to Train Your Dragon 2010, also dem ersten Teil, und von The Croods 2013. Der kommt also stark auch aus dieser Animationsrichtung.
Co-Regisseur, da hat er jetzt aber tatsächlich deinen flachen Händeabdruck im Gesicht hängen jetzt gerade, oder? Das war schon so ein...
Nee, das war eher so die Hand auf die Schulter und so ein enttäuschtes Raunen. ja, Croods, okay. War stets bemüht.
Der Faultiergürtel, der war relativ nice in The Croods tatsächlich.
Auch How to Train a Dragon ist natürlich über jeden Zweifel haben. Aber hier muss man sagen, ja, der Hund voll animiert. Ah, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie da noch was drehen. Ich glaube, das wird final sein, da wird nichts mehr kommen. Da muss man sich, glaube ich, einfach mit abfinden. Vielleicht
das wird sein Publikum haben. Das ist, glaube ich, ein Feel-Good-Film. Das ist auch okay. Ich weiß nicht genau, was er für ein Budget hat. Von daher ist es vielleicht auch durchaus gerechtfertigt, dass die Special Effects jetzt nicht so ganz auf 150 Millionen Budget sind. Das wird sicherlich auch nicht die Menge an Geld sein, die der Film einspielt. Und ist okay. War für mich aber halbwegs generisch gefühlt.
Ja, vielleicht guckt er sich auch einfach weg, gerade zur Weihnachtszeit oder so.
Aber cool, dass Harrison Ford noch Dinge tut.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Der großen Leinwand.
Wann kommt das Ding in die Kinos? Natürlich nicht zur Jahreszeit, sondern am 20. Februar. Mm. Ja? Also immer noch ein bisschen kalt und passt wahrscheinlich ganz gut in die Thematik rein. Haltet euch das mal auf dem Schirm, wenn ihr auf so eine Filme steht. Wenn ihr euch im Gegenteil ein bisschen gruseln wollt oder einfach nur fragen wollt, was sehe ich denn da gerade und worauf läuft das hinaus und seid ihr vielleicht auch Fans von Get Out? Ja, ich hole den Vergleich ja auch nochmal raus, weil es groß damit beworben wird. Antebellum, ein Film unter anderem mit Janelle Monáe, die hat man zum Beispiel zuletzt in Welcome to Marvin gesehen, an der Seite von Steve Carell. Ein Film von Gerard Bush und Christopher Benz.
Genau, ist also nicht von Jordan Peele.
Nein, ist nicht von Jordan
Peele. Ganz wichtig an der Stelle.
Es wird ganz stark damit verglichen. Und ich muss wirklich zugeben, wenn man den Trailer sieht, kriegt man schon vom Stil so starke, finde ich zumindest,
ja.
Get Out oder
Us. Und der ist was? Executive Producer, glaube ich, oder? War da nicht sogar involviert? Oder vermische ich das jetzt gerade?
Nee, ich glaube, du vermischst es gerade.
Gut.
Ist ja auch egal.
Aber ja, es, audiovisuell fühlt man sich direkt daran erinnert. Ja.
Auch Langfilmdebüt von den beiden, also Gerard Bush und Christopher Renz. Und der Trailer macht für mich auf jeden Fall Laune. Bock auf mehr. Es geht,
ja.
Geht quasi so um die Zeiten des Unabhängigkeitskrieges, beziehungsweise Konföderation, bla, in den USA.
Aber ist es?
Oder ist es nicht? Denn
oder ist es
wird dann so schön direkt am Anfang gespielt, auch mit einem Call an 911, also einem Polizeianruf. Also es geht irgendwie darum, dass irgendwelche Leute weggehascht wurden und jetzt plötzlich in einem Art 150, 200, 300-jähriges Vergangenheitsszenario wieder aufwachen und plötzlich in so einer Art Rassismus.
Konntest du das so daraus lesen aus diesem
Sklavensache aufwachen und versuchen, da jetzt festzustellen, wo bin ich eigentlich gelandet und ich will hier weg? Das lese ich zumindest aus dem Trailer oder lese ich mir zumindest selbst halt raus.
Mehr rausgelesen als ich.
Ja, ist das so?
Oh, für mich, bin mir nicht sicher, ob das könnte auch so ein Reenactment sein, weil die ja gerne auch mal diese Konföderationskriege, ja. Und ob die einfach nur die Leute verschleppen und quasi da so ein Fleckchen Erde haben wie bei The Village, wo halt quasi alte Schule noch ist, keine Ahnung.
Ja. Das alles ist ja möglich. Das, was in meine Richtung geht. Ich spreche ja nicht von Vergangenheit an sich, sondern wirklich Szenario.
Ja, wir werden sehen. Sieht erstmal spannend aus. Der Trailer, das ist ein Teaser, der geht eine Minute. Kann man jetzt nicht so wirklich viel sagen.
Ja,
also auch da würde ich sagen,
mehr, ja.
zeig mir noch mal was Richtiges.
Kommt ab 7. Mai bei uns dann in die Kinos.
Deutscher Kinostarttermin, bin begeistert.
Ja. Weiter geht's. Auch Anleihen bei The Banker, den wir vorhin gerade besprochen haben, finde ich so ein bisschen.
Dem guten Teil.
Dem guten Teil, wie auch immer, das hast du gesagt.
Nicht dem nicht den kontroversen Teil, meine ich.
Ach so, ja, stimmt.
Das okay. Banker-Thema war vorhin.
D'accord. Wir werden sehen, was zum Release noch passiert. Just Mercy.
Uff.
Ein Film mit Michael B. Jordan und Jamie Foxx, und anderem auch in einer Nebenrolle Brie Larson oder mehr oder weniger.
Mit einer neuen Frisur.
Brünett, was ist da los? Und Locken.
Schockiert.
Wer ist diese Frau?
Schockiert.
Wer ist diese Frau? Ein Film von Destin Daniel Cretton. Ganz interessant, der wird 2021 Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings in die Kinos bringen.
Oh, das ist mein da, was
Stichwort.
Jetzt? Was so ich jetzt?
Oh, ich habe Marvel gesagt.
Ah, was?
Oh, dammit, ich habe den Fehler begangen. Ruhig, das ist noch kein, wir sind noch nicht am Ende der Sendung angekommen. Ein weiterer Marvel-Film, der angekündigt wird im Marvel-Universum.
Was, Marvel?
Unter anderem, verdammt, mit der Awkwafina. Awkwafina, holt dich das wieder ein bisschen runter? Ja. Konzentrier dich auf Awkwafina. Destin Daniel Cretton.
Das macht es nicht besser.
Wie gesagt, ein Film mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx. Ja, ein Justizdrama, sozialkritisches Thema aus. Geht hier auch, wie ähnlich bei The Banker, 50er Jahre, spielt in den Südstaaten von Amerika. Und Jamie Foxx spielt einen Afroamerikaner, der hier völlig unschuldig, auch weil die Beweislast absolut für ihn spricht, schuldig zum Tode verurteilt wird und Michael B. Jordan den Anwalt spielt und sich gegen alle Mühlen der Bürokratie und des Rassismus, die ihm entgegenschlagen, zur Wehr setzt und versucht, ihn da wieder rauszuholen. Gut zusammengefasst?
Ja, ziemlich gut zusammengefasst. Scheinbar hat Brie Larson oder ihr Kind irgendwie da vielleicht noch irgendwie mögliche Zeugen, was zu sehen, aber ne, gibt es dann die Kontroverse, wird sie da mundtot gemacht oder nicht? Rassendiskriminierung. Also durchaus aktuell ein relevantes Thema. Ich fand vom ganzen Style hat es mich so ein bisschen, und das ist positiv gemeint, an die 90er erinnert. So siehe, weiß ich nicht, die Akte, die ganze John Grisham-Verfilmerei, die es da in den 90er Jahren gab.
Du meinst die Jury?
Zum Beispiel. Ist jetzt nur so ein Beispiel.
Der Matthew, der Julia.
Genau. Gab da ja noch ein paar andere John Grisham-Sachen, die auch verfilmt wurden. Und da zahlte das für mich
auf
ein bisschen
Fall,
in diese Richtung
Fall.
Ein. Das heißt, könnte mir vorstellen, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn man auf den Kram steht, macht man bei dem, glaube ich, vermutlich auch nicht so richtig viel falsch.
Nee.
Hat
mich jetzt auch erstmal mehr angemacht als The Banker, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Hat auch
ähnliches Setting.
Geht wahrscheinlich der unserem Freund Oskar genauso.
Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, ja. Werden wir sehen. Auch hier genug Filmtafeln, die das schon mal prophezeien.
Ach, ja,
müssen wir gucken. Überzeugt euch selbst. 30. Januar kommt das Ding bei uns in die Kinos. Und dann könnt ihr euch, ja.
Ja, ist nicht mehr so lange hin, ne?
Einfach selbst überzeugen.
Ja.
Wo man ein bisschen länger drauf warten müsste.
Und weißt du, was ohne Filmtafeln auskommt?
Ist der Trailer zu Black Widow?
Ist Marvel.
Black Widow! Da ist es. Bühne frei. Alex, du hast fast noch 10 Minuten. Ich baue schon mal hier ein bisschen ab und sag dir Bescheid, wenn ich durch die Tür,
mal das Licht aus.
Wenn ich durch die Tür bin.
Nee, also lass den Schlüssel einfach vorne liegen.
Also, Black Widow, erster Teaser-Trailer, der uns eigentlich trotzdem schon in Gänze zeigt, mit was für Action wir rechnen können, wer mitspielt, werden es, glaube ich, ja auch schon mehrmals erwähnen. David Harbour ist dabei, Florence Pugh,
Red Guardian.
Und Rachel Weisz.
Yes,
auch mit
Megacast.
Megacast, also ja. Groß. Und ein Film, um es noch abzuschließen, von Kate Shortland.
Ja, also Cast sind wir uns, glaube ich, einig. Ich sehe die alle sehr, sehr gerne. Super schräg im Trailer. Also das, was du so ein bisschen wiedergegeben hast und was wir rauslesen konnten, ist, du hast gerade quasi die größere Familie der Black Widow.
Das ist dein Territorium, ja.
Wiedergegeben. Das ist das Einzige, das so ein bisschen off-putting war in dem Trailer, ist, dass die alle einen russischen Akzent spielen.
David Harbour auch?
David Harbour auch.
Habe ich nicht rausgehört direkt
alle,
beim Mal.
Alle außer
Black Widow. Sprachtraining.
Das fand ich so ein bisschen, ja, ich habe verstanden, dass das irgendwie,
ich finde,
vermutlich
immer,
nicht der russische Teil ist, aber ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn die, muss das sein?
Ja, muss das sein.
Bei Black Widow haben sie auch gesagt, nee, muss nicht sein.
Ja.
Also lasst halt weg.
Auch Florian.
Ich mein, wenn das internationale Superagenten sind, dann werden die doch bestimmt irgendwie fließend Englisch sprechen können oder so. Ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache, das ist aber so ein Philosophie-Ding.
Ja.
Wo zum Beispiel, ich erinnere mich da an Tschernobyl, die HBO-Serie, wo auch die Macher auch dann im Podcast danach gesagt haben, wir haben direkt am Anfang entschieden, machen wir nicht. Weil du wirst niemals die Leute glücklich machen. Du hast die wie ich, die sagen, ich finde das hier komisch. Und so hattest du die Leute, die sagen, das ist total komisch, die haben da bei Tschernobyl alle so einen britischen Akzent, das ist ja total schräg.
Ja.
Spaltet die Lage offensichtlich, dieses Thema. So, okay, jetzt ist Marvel da mitgegangen, sei es drum.
Ja, bei Tschernobyl, ja, hast du recht. Aber hier finde ich es halt, ich finde halt osteuropäische Akzente.
Es hat so diesen Hang zum Cheesy sein, ne?
Ja, zum Cheesy sein, auf jeden Fall. Florence Pugh hier noch mit der Schminke von Fighting with My Family und irgendwie der inneren Zerrissenheit von Midsommar.
Ey, sie kann es tragen.
Sie kann es tragen und sie hat immer noch ihre Skills von Fighting with My Family. Kommt dann mit so, hello, sister. Ich kann es auch nicht. Also da geht's schon los. Und dann stelle ich mir noch die deutsche Synchronisation im Worst Case vor.
Nee, warum machst du das? Du bist aber selber schuld dran.
Ja, da bin ich selbst schuld. Aber ja, vielleicht lässt sie es auch gut weggucken. Aber wenn es halt über 90, 120 Minuten geht, dann finde ich es halt auch immer irgendwie komisch.
Spannend war ja noch so ein bisschen, wann genau ist es jetzt angesiedelt? Wo ist es aufgehängt? Ne? Und
das wollte ich fragen. Ich habe diesen Teaser-Trailer geguckt. Wann spielt denn das jetzt?
Genau.
Für mich hieß es doch immer, das soll ein Prequel sein.
Ja.
Aber hier war noch der Taste jetzt komplett Sequel.
Ja, aber was denn Sequel von Endgame?
Ja, das ist die Frage. Von was denn jetzt?
Wohl eher nicht von Endgame.
Aber wo denn jetzt? Wo muss ich diesen Film denn einsortieren?
Also entweder.
Ist das beides dann? Eine Zwischengeschichte? Irgendwie zwischen dem ersten.
Du meinst.
Wo kam sie zum ersten Mal? Iron Man
2? Ja. Da kam man direkt ins Schleudern, ja. Kleiner 1x1 sitzt nicht hier. Das Schleudern,
pfui, sowas mache ich nicht. Und war dann, genau, zuletzt in den großen Konglomerationen zu sehen.
Also, so wie ich es gesehen habe, so wie ich es interpretieren würde, spielt es irgendwann nach Avengers 2 und vor Avengers 3. Also nach Ultron vor Infinity War, würde ich jetzt behaupten.
Okay, das ist schon ziemlich konkret.
Aber ich weiß es nicht genau. Sie geht halt darauf ein, dass sie da eine Familie gefunden hat. Das heißt, dieses ganze Avengers-Konglomerat muss ja offensichtlich schon sitzen. Also, sie spricht von Avengers-Familie.
Naja.
Ne? Und du siehst auch ein paar Flashbacks.
Nick Fury.
Und vielleicht auch nach Captain America 2.
Wird immer konkreter.
Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, aber irgendwo da ist es auf jeden Fall angesiedelt.
Ist ja auch wurscht.
Spielt dazwischen. Und Was ich noch spannend fand, ist, wie sie es inszenieren, dass es unterhaltsam ist, weil wir sind halt von den ganzen Marvel-Filmen Over-the-Top-Action gewohnt und ich meine, wir hatten noch keinen Standalone-Film, jetzt mal von den Iron-Man-Sachen abgesehen, wo quasi Normalsterbliche porträtiert werden, die nicht in irgendeiner Form Superheldenkräfte haben, die quasi automatisch gefühlt resultieren in dicker Action. Ne? So, und das ist halt zum Beispiel bei so einem Hawkeye oder bei einer Black Widow halt so eine Sache, die du irgendwie inszenieren musst. Und das sah aber hier eigentlich ganz solide aus. Also wenn die Hand-to-Hand-Action cool gemacht ist, da hast du so diesen einen kurzen Zwischengeschmack.
Hat ein bisschen den Geschmack von Born irgendwie.
Ja, ich wollte es nicht sagen, weil du ansonsten, ich dachte, hier kriege ich Haue, wenn ich das hier in den Ring werfe, weil das ist ja eigentlich, das ist zum Beispiel ein Ritterschlag. Mhm. Dann kann das cool sein und wenn du dann quasi einfach vom Setting diese Figuren auch noch in Over-the-Top-Action-Kulissen reinschmeißt, dann passt das für mich schon. Und ich habe da mächtig Bock drauf.
Also ich bin gespannt, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Probleme, den einzusortieren.
David Harbour im Superheldenkostüm.
Das
ist eine Sache, die ich nicht wusste, dass ich sie brauche, aber ja. Jetzt würde ich in einem Superheldenkostüm, das.
Was ihm gerade noch so passt.
Das ein echtes Superheldenkostüm ist, ne? Und nicht er in einem Kostüm, das aussieht, als wäre er ein quasi roter Teufel. Ja. Wie das ausgegangen ist, wissen wir. Nicht gut.
Danke nochmal. Nee, ich konnte schlecht einsortieren und ich hatte das Problem mit dem Trailer, dass er am Ende komplett freidreht.
Ja.
Und dann ist CGI-Action ohne yes. Ende dabei.
Es gibt immer diese eine.
Wie sich da in der einen Szene abseilt, das ja. sieht schon mega verfremdet CGI, und komisch ja. aus.
Aber das ist diese typische Shot, den du am Ende von jedem Marvel-Trailer der letzten x Jahre hattest. Ob das jetzt Iron Man ist, der an einer abgefahrenen Kamerafahrt da sich durch die Gegner ballert, ob das Captain Marvel ist, die glühend da durch die Mengen rattert, oder sie, die einfach da im freien Fall
durch die Luft fliegt,
das Debris durch sie sich durchschlängelt.
Und da noch die Kämpfe dann abfackelt. Im freien Fall. Wie auch immer.
Ich habe meinem Originalfazit nichts hinzuzufügen. Ich habe da mega Bock drauf. Du hast keine Ahnung und wer es sonst nicht gut findet, auch nicht. Und von daher sind wir uns einig, dass es keine zwei Meinungen gibt. Das ganze Spaß kommt schön, am 30. April ins deutsche Kino. Und ansonsten, wenn es nichts weiter gibt, dann würde ich jetzt einfach mal hier zusperren.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das Ding geben muss. Du wirst dich natürlich freuen. Ich sehe Florence Pugh gerne. Vielleicht.
Bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob ich zum Film komme wegen Scarlett Johansson oder Florence Pugh.
Ah, okay.
Was?
Ja.
Win-win für manche Leute vielleicht.
Wie auch immer. Nimm dir genug Papiertücher mit.
Jetzt weiß ich wieder nicht, worum es geht gerade.
Ist ja auch egal. Ich habe gesagt, 30. April.
Meinst du, es wird so traurig? Für jedes Auge eint?
Genau. 30. April, überzeugt euch selbst, nicht von der Schwule Live von Alex, sondern von dem Film.
Sieht richtig kacke aus, wenn mein Mascara verläuft.
Frag mal Florence Pugh. Ansonsten würde ich sagen, gut durchgekommen.
Herrlich.
Ein buntes Potpourri wieder abgefackelt.
Ich bin immer noch sehr glücklich.
Update Nummer 22.
Ja, und jetzt, bevor wir hier aussteigen und die Leute sagen, sind die denn wahnsinnig? Es ist Donnerstag und gestern ist der James-Bond-Trailer erschienen.
Willst du es wirklich noch erwähnen?
Ja, wir wissen das, ja. So, wir sind die Nerds vom Dienst, ja. Uns entgeht hier gefühlt gar nichts. Ja, und wenn, dann bei Design, ja. Und irgendwann müssen aber auch wir Redaktionsschluss machen, ja. Wir müssen hier unsere Katzen füttern gehen und wir machen das ja nebenbei, versteht ihr?
Ja? Ja.
Sag doch mal anderen Leuten noch Bescheid, dass sie uns folgen sollen, ja. Vielleicht können wir dann irgendwann auch hier Überstunden machen und dann reden wir vielleicht auch noch so kurz auf Arsch genäht über den neuen James-Bond-Trailer.
Daniel Craig extra noch eine PM geschickt, gesagt, du, wenn, dann Dienstag spätestens, allerspätestens, weil Mittwoch und so und Donnerstag, das wird ein enges Höschen.
Genau, ansonsten müsst ihr zwei Wochen
nicht
warten,
gemacht, ne, mindestens. Nur den Teaser-Trailer gebracht, weil schnell gehen muss, da haben wir gesagt, nö, nehmen wir nicht rein.
Teaser-Trailer sieht geil aus, Charakterporträts sind online, sieht auch geil aus.
Da muss der Craig jetzt durch, Kusch
ob
aus,
der ganze, der ganze Trailer kommt. Kriegen wir, glaube ich, in der nächsten Folge ja. auf jeden Fall für euch raus. Kommen wir nicht drum rum.
Können wir gerne nochmal aussortieren. Diesmal stand Black Widow im Fokus. Wie findet ihr das, dass wir James Bond rausgelassen haben? Hey, wir haben immerhin über die ganzen anderen tollen Filme geredet. Gerne eure Meinung dazu. Entweder, wenn ihr gerade bei YouTube seid, dann unter das Video natürlich, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um unseren Kanal zu folgen, keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook für alle die dann noch da sind. Unter dem Hashtag
NSRD Podcast.
Unter dem Tag
NSRD Podcast.
Wunderbar.
NSRD Podcast.
Oh, Der Link zum Dopenshop, wo ihr T-Shirts findet, die Alex jetzt gerade nicht anhat, auch...
Gucken wir doch da jetzt nicht so drauf.
Auch hier in der Podcast- und oder Videobeschreibung.
Wichtig, der Dopenshop.
Ansonsten...
Nächste Woche Review, vermutlich.
Auf jeden Fall.
Danke dir, danke euch da draußen und wir müssen Schluss machen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao, ciao.
Black Widow. This conversation can serve no purpose anymore.